Deutschlandfunk Nova. Update mit Sonja Meschkat.
China braucht Deutschland und Deutschland braucht China. Und trotzdem soll und muss sich aus deutscher Sicht etwas verändern in den Beziehungen. Deswegen hat die Bundesregierung heute die neue China-Strategie vorgestellt.
Wir wollen uns von China nicht abkoppeln, sondern Risiken so weit wie möglich mindern. Im letzten Jahr haben wir schmerzhaft erlebt, wie verwundbar uns einseitige Abhängigkeiten machen. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, haben wir als Bundesregierung und in der EU De-Risking zum Gebot der Stunde gemacht.
De-Risking, das ist ein zentraler Begriff aus diesem Strategiepapier und das klingt natürlich abstrakt, ne? Wir dröseln gleich mal auf, was sich genau dahinter verbirgt und wie man mit China als Partner weiter umgehen will. Das alles im frischen Podcast vom Update am 13. Juli. Außerdem geht es um einen Mann, der ist gerade mit Paintball-Gewehr unterwegs und beschießt Eichen. Schon seltsam, oder?
Es ist schon erstaunlich, wie viele Leute sich auf einmal dafür interessieren, was gegen den Eichenprozessionsspinner gemacht wird. Da kam eine ganze Menge auf mich zu.
Ole Teisinger ist das. Der schießt ganz gezielt auf spezielle Raupen mit spezieller Munition. Wozu und wie das helfen soll gegen den Eichenprozessionsspinner, das erfahrt ihr bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Für Deutschland bleibt China Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale.
Sagt Annalena Baerbock, die Außenministerin. Sie hat heute die China-Strategie der Bundesregierung vorgestellt. Und mit Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale auch direkt umrissen, warum die Beziehung zu China eben nicht immer einfach, sondern auch kompliziert ist. Beendet werden soll sie nicht, diese Beziehung. Dafür ist China ein viel zu großer und wichtiger Handelspartner. Aber man will sich eben auch nicht mehr so abhängig machen. Deswegen gibt sich die Bundesregierung einen neuen Kompass, so hat Baerbock das formuliert. Wir wollen genauer hingucken auf diese China-Strategie mit Josie Marie Perkun, die ist Sinologin von der Uni Trier. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Frau Perkun, Deutschland will sich nicht von China abkoppeln, aber auch nicht mehr so stark abhängig sein. Ein zentraler Begriff in dieser Strategie ist das De-Risking. Was heißt das und an welcher Stelle will man das umsetzen?
Ja, genau. Also erst einmal, diese Strategie zeichnet die Komplexität dieser Beziehung wieder und die Komplexität der Beziehung ist auch der Grund, warum es hier so eine starke Verwundbarkeit gäbe, wenn wir nicht diversifizieren, sondern stärker miteinander eingleisig arbeiten. Diese Verwundbarkeit haben wir in Russland gesehen mit der Energie und das möchte man vermeiden. Deswegen wollen wir diversifizieren, also viele Wirtschaftsbeziehungen mit anderen abstecken. Und das meinen wir mit De-Risking. Das heißt, also das Gegenmodell ist immer die Coupling. Das kam aus China, das will keiner. Das sagt auch mittlerweile jeder. Aber dass wir im Risikoassessment, also in der Bewertung des Risikos, nicht nur bewusster werden, sondern auch, dass wir unsere zivilgesellschaftlichen Akteure und Wirtschaftsakteure darauf auch mit ansetzen, dieses De-Risking zu betreiben, damit sie eben selbst nicht so abhängig sind im Falle von weiteren Problemen, wie wir jetzt in der Pandemie gesehen haben. Es muss nicht unbedingt ein Krieg sein, aber es kann eben auch die Pandemie sein, die wir gesehen haben, die dann dazu führt, dass wir abhängig werden und dass wir Lieferkettenprobleme haben, dass wir aber auch andere Probleme bekommen, wenn wir nur mit einem Partner arbeiten.
Wo Sie gerade die Lieferketten ansprechen, auch da will man sich ja unabhängiger machen. Wie könnte sowas denn aussehen?
Der Hauptpunkt bei dieser Frage der Lieferketten geht darum, dass wir auch hier andere Handelspartner haben, dass wir auch wieder bei bestimmten Bereichen der seltenen Erden andere Abschöpfungsgründe auftun. Beim Manganabbau sehen wir das zum Beispiel unterseeisch, dass wir da auch eine globale oder eine umfänglichere Strategie bekommen, zu zeigen, dass China nicht der alleinige Partner ist, der dann vielleicht auch in Monopolsituationen kommt, sondern dass wir andere Möglichkeiten haben, diese Produkte, die wir brauchen, wie wir es bei den Halbleitern ganz besonders sehen aus Taiwan, auch sicherstellen können, dass wir diese Lieferungen haben, dass wir diese Erzeugnisse bekommen können.
Sie haben das eben ja schon kurz angerissen. Also das sind ja offenbar die Lehren, die man eben aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Energiekrise gezogen hat. Was wäre denn, wenn China Taiwan angreift? Das ist ja zumindest immer mal wieder etwas, was unter der Oberfläche brodelt. Wo würde Deutschland denn dann stehen?
Das wäre wirtschaftlich ist ein ganz großes Problem, weil wir sehr abhängig von den Zulieferungen sind, der Halbleiter. Aber jetzt mal von der rein wirtschaftlichen Frage weg, das ist eine Demokratie, die wir durchaus stützen. Und das ist, glaube ich, auch jetzt schon ganz klar formuliert worden, sowohl im nationalen Sicherheitsstrategie, diese China-Strategie ist eine Erweiterung davon, auch hier nochmal zu zeigen, wir stehen dazu auf dieser Seite, wir stützen die Demokratie Taiwans und wir sind nicht für eine militärische Intervention, beziehungsweise wir möchten, wenn, nur eine Veränderung durch friedliche Maßnahmen. Also wird hier der Status quo stabilisiert, um da auch dieses Signal an China zu geben, wir mischen uns nicht ein, aber wir bleiben bei unserer Demokratiestärkung, die wir Taiwan angedeihen, die wir auch schon immer zugesichert haben.
Welche Reaktion wird es denn eigentlich geben aus Peking zu dieser Strategie? Wie schätzen Sie das ein? Also ist das eine gewisse Art vielleicht von Empörung, die man da erwarten kann? Wird das ignoriert? Wird das einfach zur Kenntnis genommen?
Ich denke, es ist einerseits ganz wichtig, dass wir die Komplexität hier da mal aufstellen und sagen, wir sind uns bewusst, wir haben wirtschaftliche Beziehungen, wir haben aber auch kritische Punkte auf der Rüstung gesehen. Wir möchten mit Global Gateway innerhalb der EU, also starke Einbindung in die EU, auch einen Gegenentwurf wieder in die Welt tragen, was gegen die Seidenstraße geht. Und ich denke, diese Komplexität wird gesehen werden. China wird es nicht sehr toll finden, dass man eben diese taiwanische Demokratie stützen wird. Nichtsdestotrotz werden sie sich aber auch an die schwierigen, also freuen, dass wir uns an die Schwierigen halten, zu sagen, wir stützen die Ein-China-Politik. Nicht das Ein-China-Prinzip, an dieser Stelle hier nochmal ganz wichtig. Also unsere eigene Auslegung. Wir erkennen den Status quo an, aber wir bleiben dabei, Taiwans Demokratie zu stützen und mit den Wirtschaftsbeziehungen auszubauen, aber auch politisch Taiwan in internationalen Sachbezogen, wird hier gesagt, internationalen Organisationen vertreten zu sehen.
Die Bundesregierung hat heute ihre China-Strategie vorgestellt. Einschätzung dazu von Josie-Marie Perkun von der Uni Trier. Herzlichen Dank fürs Gespräch und Ihre Zeit.
Ja, herzlichen Dank. Gerne wieder. Tschüss, schönen Tag noch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
9 Minuten und 29 Sekunden hat ein weißer Polizist damals auf dem Hals von George Floyd gekniet und ihn getötet. Das ist vor 3 Jahren gewesen und es war der Höhepunkt der Black Lives Matter Bewegung. Tausende sind in den USA auf die Straßen gegangen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren. Black Lives Matter hat aber schon viel früher angefangen, nämlich genau heute vor 10 Jahren. Da ist dieser Hashtag das erste Mal bei Twitter aufgetaucht. Unsere Korrespondentin Claudia Sarre war in den USA unterwegs und ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Claudia, du bist ja gerade in Louisville in Kentucky unterwegs. Da wurde die Afroamerikanerin Breonna Taylor vor 3 Jahren von Polizisten erschossen. Welche Rolle spielt das bis heute?
Nun, von außen betrachtet sieht es natürlich dort so aus, als hätte sich alles beruhigt auf diesem Platz, wo damals eben tagelang, wochenlang demonstriert wurde. Aber natürlich hat sich die schwarze Community noch nicht beruhigt. Sie haben das noch nicht vergessen, nämlich den Tod von Breonna Taylor und vor allem natürlich all das, was hinterher dort passiert ist. Das hat schon Spuren hinterlassen. Ich habe zum Beispiel mit 2 Black Lives Matter Aktivistinnen gesprochen und die haben mir erzählt, dass sie durchaus immer noch sehr, sehr wütend sind und sehr emotional und dass der Heilungsprozess eben immer auch noch andauert, denn viele Dinge dort sind immer noch nicht aufgearbeitet. Zum Beispiel gibt es immer noch keinen Polizeichef, keinen neuen. Aber was ich trotzdem rausgehört habe bei all den Gesprächen, die ich hier geführt habe, ist so eine gewisse Art von vorsichtigem Optimismus, nenne ich es mal, dass sie eben doch die Hoffnung haben, dass sich vielleicht doch eines Tages beim Thema Rassismus und Diskriminierung doch langfristig vielleicht doch mal etwas ändert.
In den vergangenen Monaten hört man zumindest hier in Deutschland jetzt nicht mehr ganz so viel von Demonstrationen. Ist die Bewegung weniger aktiv? Wird nur weniger darüber berichtet? Wie schätzt du das ein?
Nun, die Bewegung ist schon noch aktiv, aber natürlich eher im Hintergrund im Moment, einfach weil es, Gott sei Dank, muss man ja sagen, keinen aktuellen Anlass gibt. Es gab zwischendurch mal wieder Proteste, die da so hier und da aufgeflackert sind, zum Beispiel als jetzt letztens ein schwarzer Teenager in Kansas angeschossen wurde, nur weil er an der falschen Haustür geklingelt hat. Vielleicht erinnert man sich noch daran. Aber ihren Höhepunkt hatten diese Proteste natürlich damals im Mai 2020, nämlich ausgelöst durch den Tod von George Floyd, das hast du ja schon angesprochen. Und natürlich, weil auch damals die Corona-Pandemie diese soziale Ungerechtigkeit einfach so sichtbar gemacht hatte. Denn damals starben ja besonders viele Menschen schwarzer Hautfarbe, also gerade Minderheiten waren einfach betroffen davon. Und da wirkte die Pandemie tatsächlich wie ein Brennglas, das den Fokus so ein bisschen gelenkt hat, eben auf die Situation, auf die Benachteiligung von Schwarzen. Und es gibt eine neue Studie, die tatsächlich auch zeigt, dass die Unterstützung dieser Black Lives Matter Bewegung tatsächlich rapide nachgelassen hat. Also damals standen noch 2/3 der US-Bevölkerung hinter dieser Bewegung und heute sind es nur noch rund die Hälfte.
Kann man denn sagen, was die Black Lives Matter Bewegung verändert hat in der US-amerikanischen Gesellschaft?
Na, so richtig messen lässt sich das natürlich nicht. Das ist eher so ein gefühltes Phänomen. Aber natürlich hat die Bewegung zum einen ein sehr, sehr großes neues Bewusstsein geschaffen für die Ungleichbehandlung von Weißen und Schwarzen. Eigentlich egal auch in welchem Bereich, ob Bildung, ob Strafrecht, ob wenn es um Jobs geht, um die Verteilung von Wohnraum, von Essen, all sowas. Natürlich sind damals auch sehr viele Bücher erschienen über Rassismus. Also die Menschen hier, die Amerikaner und Amerikanerinnen, haben sich tatsächlich nochmal wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es hat sich ja zum Beispiel auch die Sprache danach verändert. Produktnamen wurden abgeschafft, zum Beispiel Uncle Ben's Rice, ich erinnere mich. Und es gibt jetzt auch Plätze, auch hier in Washington, die mit diesen riesigen gelben Buchstaben eben an diese Proteste erinnern. Allerdings muss ich auch sagen, trotzdem ist natürlich Rassismus und Diskriminierung immer noch vorhanden und auch Polizeigewalt. Ich glaube, der Unterschied ist jetzt vielleicht einfach nur, dass die Verantwortlichen jetzt häufiger auch mal zur Rechenschaft gezogen werden.
Polizeigewalt sprichst du gerade an. Wie ist es denn dann bei der Polizei, bei der US-Polizei? Was hat sich da verändert? Gibt es zum Beispiel neue Regeln? Ist man da strenger, vielleicht auch ein Stück weit sensibilisierter?
Das auf alle Fälle. Ja, es gibt zum Teil neue Regeln. Allerdings ist es nicht gelungen, ein bundeseinheitliches Polizeigesetz auf den Weg zu bringen. Das ging nicht. Aber in den einzelnen Bundesstaaten und zum Teil auch in den Kommunen gibt es neue Regeln. Zum Beispiel müssen Polizisten da jetzt ein Deeskalationstraining durchlaufen. Sie müssen immer häufiger Körperkameras tragen. In Minneapolis zum Beispiel wurde jetzt der sogenannte Würgegriff verboten, durch den ja George Floyd auch zu Tode gekommen ist. Und in Louisville sind jetzt die sogenannten No-Knock-Warrants verboten worden. Also das sind unangekündigte Hausdurchsuchungen und damit eben solche Fälle wie der Tod von Breonna Taylor in der Zukunft nicht mehr vorkommen.
Heute vor 10 Jahren hat es zum ersten Mal den Hashtag Black Lives Matter auf Twitter gegeben und wir haben darüber gesprochen mit Claudia Sahre. Danke dir.
Sehr gerne. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern Abflug von Frankfurt über Dubai nach Sydney und dann noch weiter mit dem Bus bis zum Hotel in Wyong in Australien. Da ist nämlich das WM-Quartier für die kommenden Wochen. Und da waren die deutschen Nationalspielerinnen dann mal schlappe 27 Stunden unterwegs, ne? Plus der Zeitunterschied von 8 Stunden. Ich glaube, danach bist du wahrscheinlich platt wie eine Flunder. Wie gehen denn eigentlich Sportlerinnen und Sportler, die auf so einem Leistungsniveau eben sind, wie gehen die mit so einem Zeitunterschied um? Also, die müssen ja fit sein, ne? Und abliefern auf dem Platz. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat dazu recherchiert. Johannes, was haben denn die deutschen Spielerinnen gemacht, um überhaupt mit diesem Zeitunterschied klarzukommen? 8 Stunden ist ja schon ein Brocken.
Genau, und das heißt ja, ne, wenn in Australien dann zum Beispiel 23 Uhr ist heute Abend und du eigentlich ins Bett musst, dann hat deine innere Uhr aber noch die alte Zeit, also 15 Uhr dann mitten am Tag hier in Deutschland. Die Schwierigkeit ist also, dann einfach schon schlafen zu können. Was wir jetzt wissen vom DFB-Team ist, die Spielerinnen, die sollten ihren Rhythmus schon ein Stück weit im Flugzeug anpassen, also einmal die Uhren alle umstellen, schon im Flugzeug auf australische Zeit und dann auch schon schlafen, wenn es in Australien Abend oder Nacht ist und nicht erst später, ne, wie deine innere Uhr dir das ja eigentlich sagen würde. Dafür waren zum Beispiel auch Schlafbrillen mit an Bord, um damit dann besser einschlafen zu können. Auch die Zeiten der Mahlzeiten wurden dann entsprechend verändert im Flugzeug. Und ja, wie die Spielerinnen das jetzt aber konkret so umgesetzt haben, das wissen wir noch nicht so genau.
Sportlerinnen und Sportler müssen für ihre Wettkämpfe ja ganz oft so um die Welt reisen. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Also gibt es allgemeine Empfehlungen, wie man am besten mit dem Jetlag dann umgeht?
Ja, die gibt's. Also ich habe darüber mit zwei SchlafforscherInnen gesprochen und die sagen beide, diese Strategie des deutschen Teams, die ist schon grundsätzlich ganz gut. Also zuerst mal ist ja wichtig zu wissen, Jetlag kann wirklich fiese Symptome verursachen. Ne? Natürlich einmal Müdigkeit, Einschlafstörungen und so, aber auch sowas wie Kopfschmerzen, Gereiztheit, Konzentrationsschwierigkeiten. Aber es kommt beim Jetlag eben auch auf die Flugrichtung an. Wenn du jetzt Richtung Osten fliegst, also so wie die Spielerinnen jetzt, ne? Das ist für die meisten Menschen deutlich härter als Richtung Westen, sagt der Schlafforscher Professor Michael Schredel, weil du in Australien dann ja früher schlafen sollst, auch wenn du vielleicht noch gar nicht müde bist. Und Michael Schredel sagt auch, dieses Anpassen an die neue Zeit im Zielland, also in Australien zum Beispiel, das kannst du aber auch schon vor der Reise so ein Stück weit machen.
Dann gibt es Personen, die fangen vorher schon an, praktisch so ein bisschen ihren Tag umzustellen, dass sie dann ein bisschen früher ins Bett gehen und früher aufstehen, sodass sie ein bisschen subjektiv eine kürzere Zeitumstellung haben und dadurch sich ein bisschen einfacher anpassen können.
Das Wichtigste für Sportlerinnen und Sportler ist aber wahrscheinlich was anderes, nämlich, dass du einfach früh genug vor dem Turnier, vor dem Wettkampf dann auch vor Ort bist. Es gibt nämlich so eine Faustregel, die sagt, pro Stunde Zeitverschiebung braucht dein Körper einen Tag, um sich dann anzupassen. Mhm. Also Beispiel Australien, 8 Stunden Zeitunterschied, dann brauchen die Spielerinnen ungefähr 8 Tage, um sich umzustellen. Das erste Spiel der Deutschen ist jetzt erst in 11 Tagen gegen Marokko, also das sollte einigermaßen passen.
Ja, guck mal, klingt ja auch so, als wenn sie das so komplett einkalkuliert hätten, ne? Okay, aber jetzt haben ja wahrscheinlich nicht alle Sportlerinnen und Sportler für ihre Sportarten so viel Zeit vor den Wettkämpfen, um eben rechtzeitig da zu sein oder um sich dann eben anzupassen. Was gibt es sonst noch für Empfehlungen und Tipps gegen den Jetlag?
Ja, das ist super kompliziert. Es gibt da in der wissenschaftlichen Literatur so ganz genaue Pläne, wie schnell man je nach Zeitunterschied und je nach Flugrichtung jetzt versuchen sollte, seinen Rhythmus anzupassen. Aber zusammenfassend kann man sagen, jetzt am Beispiel Australien, einmal ganz wichtig, das natürliche Licht vor Ort nutzen. Also das heißt, früh genug morgens aufstehen und dann auch tatsächlich nach draußen gehen, um das Licht abzubekommen, weil das Licht der wichtigste Takt ist für unsere innere Uhr und das hilft dann eben auch, sich schneller anzupassen. Und wer abends in Australien jetzt überhaupt nicht einschlafen kann, weil die innere Uhr ja immer noch so Nachmittag anzeigt, der kann auch Tabletten mit Melatonin einnehmen. Melatonin ist ja ein Hormon, das den Schlaf-Wach-Rhythmus in unserem Körper mitsteuert, reguliert und das kann dann eben auch beim Einschlafen helfen.
Was ist denn eigentlich, wenn dann Fußballteams nur für ein Spiel ins Ausland inklusive Zeitverschiebung reisen, also vielleicht nur für 1 oder 2 Tage dann eben insgesamt da sind. Passen Sie sich dann auch der neuen Zeit an?
Nee, eher nicht. Da empfiehlt tatsächlich auch die Wissenschaft, besser gar nicht erst versuchen, sich anzupassen, weil das in der kurzen Zeit gar nicht geht. Es gibt dafür auch ein ganz spannendes Beispiel von 2013, was ich gefunden habe. Da ist das DFB-Team der Männer nach Kasachstan zu einem Spiel gereist und weil sie eben insgesamt gar nicht lange vor Ort waren, haben sie komplett ihren alten Rhythmus beibehalten, trotz 5 Stunden Zeitunterschied. Also, das heißt, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, das war alles nach deutscher Zeit und schlafen auch. Das heißt, die Spieler waren dann vermutlich erst so ungefähr gegen 3 oder 4 Uhr nachts Ortszeit im Bett. Im Hotel wurden die Zimmer alle so komplett verdunkelt, damit das Licht morgens die Spieler nicht zu früh weckt. Und das Spiel selbst war dann passenderweise auch erst gegen Mitternacht in Kasachstan. Natürlich schlecht für die kasachischen Zuschauer, aber für die deutschen Spieler war es dann so nach der inneren Uhr auch erst 19 Uhr. Also eigentlich alles wie immer.
Abgefahren. Was Sportlerinnen und Sportler tun können, um den Jetlag zu minimieren, das hat euch Johannes Döbbelt aus unserem Nova-Team zusammengefasst. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Keine neuen Folgen mehr von eurer Lieblingsserie oder der Kinofilm, auf den ihr schon so lange wartet, der kommt erst viel, viel später als geplant. Das könnte tatsächlich so kommen, denn in Hollywood könnte es bald einen riesengroßen Streik geben. Wir schauen drauf mit Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Hi Anka.
Hallo.
Lass uns mal klären, wer will streiken und warum und wie sicher kommt das? Vielleicht fangen wir erstmal an, viele Fragen mit wer will streiken?
Ja, also ein Teil der Leute in Hollywood streikt tatsächlich schon. Die Drehbuchautoren und Autorinnen nämlich, die streiken schon seit Mitte Mai. Also es werden gerade weniger Drehbücher geschrieben. Und jetzt geht es noch darum, ob parallel dazu auch die Schauspielerinnen und Schauspieler anfangen mit einem Streik. Wenn die jetzt auch mitmachen, dann wäre das erste Mal seit über 60 Jahren, dass es in der US-Filmbranche so einen Doppelstreik gibt.
Und worum geht's? Was sind die Gründe? Spielt Geld eine Rolle oder was ist es?
Genau, also unter anderem geht es um höhere Gagen. Das ist denen sehr sehr wichtig, aber vor allem auch um so eine Regelung, wie viel Geld gibt's, wenn eine Serie oder ein Film bei einer Streaming-Plattform läuft, wie Netflix oder Amazon. Wenn die da wiederholt werden, gibt's nämlich für die Beteiligten im Moment weniger Geld als bei Fernsehwiederholungen. Und wenn eine Serie Erfolg hat bei einem Streaming-Dienst, dann gibt's auch keinen Bonus. Und es geht auch noch um andere Punkte. Die Gewerkschaften wollen auch, dass es in der Filmbranche Regeln zu künstlicher Intelligenz gibt.
Warum ist das wichtig?
Ja, da haben die Drehbuchautorinnen Angst, dass die Studios die Drehbücher irgendwann von einer KI schreiben lassen, auf Grundlage von dem, was sie bisher geschrieben haben. Und die Schauspieler sagen, dass Filmstudios sie mit KI nachbilden könnten, also die Stimme nutzen könnten oder das Gesicht nutzen könnten, ohne sie dafür zu bezahlen. Und die Schauspielerin Nancy Daly hat unserem Korrespondenten in den USA gesagt, sowas geht überhaupt nicht klar.
If you want to use me and my performance and my voice.
Wenn du mich, meine Darstellung, meine Stimme nutzen willst, dann muss auch bei mir am Ende die Kasse klingeln. Wenn ihr etwas von uns nutzt, müsst ihr uns auch nach einem fairen Tarif bezahlen. TV Theatrical
Contract. Also die Forderung ist mehr Geld und klare Regeln für künstliche Intelligenz. Und den Schauspielern geht es auch noch um Vorsprechen. Seit Corona machen die Produktionsfirmen oft keine Vorsprechen mehr selbst, sondern die Schauspielerinnen müssen selbst gedrehte Videos einschicken. Heißt natürlich dann, sie brauchen selbst eine gute Kamera zu Hause, gute Beleuchtung und so. Das müssen sie selbst zahlen. Und dafür wollen sie auch so eine Art Kompensation.
Und wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass nicht nur die Drehbuchschreiberinnen und Schreiber streiken, sondern eben auch die SchauspielerInnen?
Schon ziemlich wahrscheinlich. Also die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA hatte im Vorfeld rumgefragt, ob die Mitglieder, das sind 160.000, einen Streik wollen, wenn es keine Einigung gibt. Und fast 98% hatten damit Ja gestimmt. Bisher wurde halt noch immer verhandelt, aber die Gewerkschaft hatte den Filmstudios eine Frist gesetzt, bis wann es eine Einigung geben muss. Die Frist war gestern. Heißt, es abgelaufen. Und bevor es jetzt aber einen Streik gibt, muss die Spitze der Gewerkschaft darüber noch offiziell abstimmen. Und das soll in den nächsten Stunden passieren. Diejenigen, die für die Gewerkschaft in den Verhandlungen waren, haben der Spitze empfohlen, dass sie für einen Streik stimmt. Also es spricht schon ziemlich viel für den Streik.
Also wenn der jetzt tatsächlich kommt, das heißt, wir werden das dann vielleicht auch irgendwann merken?
Ja, ne? Zeitversetzt auf jeden Fall, weil Filme drehen dauert ja. Es gibt schon Konsequenzen durch den Drehbuchautor. Autorenstreik. Die neue Staffel Stranger Things zum Beispiel liegt erstmal auf Eis. Andere Serien und Filme auch. Avatar 3 kommt erst 2025 raus und nicht 2024. Und wenn jetzt die Schauspielerinnen und Schauspieler bei dem Streik auch noch mitmachen, dann betrifft das mehr oder weniger alle Hollywood-Filme und Fiction-Serien. Weil Schauspielerinnen und Schauspieler, die in der Gewerkschaft sind, und das sind viele, die dürfen dann nicht mehr drehen und dürfen auch keine Werbung für Filme machen. Also was noch geht, sind dann Reality-Formate, so Bachelor oder keine Ahnung, so. Und die Europa-Filmpremiere von Oppenheimer in London mit Emily Blunt und Matt Damon, die ist heute Abend, die wurde vorsichtshalber schon eine Stunde vorverlegt, falls der Streik kommt, weil halt ne, Schauspieler dann auch keine Werbung mehr machen dürfen. Und diese endgültige Mitteilung, ob es den Streik jetzt gibt oder nicht, kommt wahrscheinlich heute Abend 21 Uhr unserer Zeit. Da gibt es eine Pressekonferenz von der Filmgewerkschaft, also genau, von den Schauspielerinnen und Schauspielern.
Ja, das ist dann wirklich mal spannend, wie sich das entwickeln wird. In den USA entscheidet sich heute, ob neben den DrehbuchautorInnen auch noch Schauspielerinnen und Schauspieler streiken. Sie wollen mehr Geld von den Studios, vor allem aber von Streaming-Plattformen und Regeln für künstliche Intelligenz. Infos dazu von Ann-Kathrin Horn aus unseren Nova-Nachrichten. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Herr Theisinger, wie oft sind Sie eigentlich in den vergangenen Tagen schräg angeguckt worden, so nach dem Motto, was macht der da eigentlich?
Es ist schon erstaunlich, wie viele Leute sich auf einmal dafür interessieren, was gegen den Eichenprozessionsspinner gemacht wird. Da kam eine ganze Menge auf mich zu. Ja,
habe ich mir fast gedacht. Ich stelle Sie kurz vor, Ole Theisinger ist das Projektleiter beim Landesbetrieb Holz und Wald NRW und er macht wirklich etwas, was erstmal ungewöhnlich scheint. Er schießt mit einem Paintballgewehr auf Bäume, auf denen Eichenprozessionsspinner sitzen. Das sind diese haarigen Raupen, die Bäume und Pflanzen befallen und die ja eigentlich kaputt fressen. Und das ist eben schon seit vielen Jahren ein wirklich großes Problem. Diese Woche fährt Ole Theisinger mit einem Team durch NRW, um die Raupen zu beschießen. Und da wollen wir jetzt mehr zu wissen. Herr Theisinger, Sie sind also bewaffnet mit einem Paintballgewehr und das ist geladen mit so Hormonkügelchen. Was machen diese Kügelchen mit der Raupe?
Richtig. Also wir haben solche Kugeln für die Paintball-Gewehre herstellen lassen und in den Kugeln befindet sich ein Pheromon, das heißt ein Sexuallockstoff, speziell für den Eichenprozessionsspinner. Mit den Raupen an sich machen wir erstmal gar nichts, weil die Raupen haben sich mittlerweile alle verpuppt und befinden sich in den Gespinstnestern, die man jetzt noch oben auf den Bäumen sehen kann. Aber wenn die Falter ausfliegen, was wahrscheinlich so in 1 bis 2 Wochen der Fall sein wird, dann beginnt die Paarungszeit. Da versuchen die Männchen, die Weibchen zu finden. Das machen die in der Regel über diese Pheromone, die die Weibchen abgeben. Und wir schießen so viel von diesen Pheromonen, von diesen Sexuallockstoffen in die Bäume, dass die Männchen die Weibchen einfach nicht mehr finden können. Die sind dann verwirrt.
Ah, okay, die sind verwirrt. Ja, habe ich auch gerade gedacht. So klingt das. Und das heißt, wie machen Sie das? Mit wie vielen Leuten sind Sie unterwegs? Wie befeuern Sie das? Wie sieht so ein Einsatz bei Ihnen aus?
Also der Einsatz ist im Moment noch ganz klein. Wir stehen da ganz am Anfang. Das ist noch eine Pilotstudie. Da bin ich nur mit meinem Kollegen Johannes Kuhlmann unterwegs. Also wir sind im Prinzip nur zu zweit da und schießen diese Kugeln in die Bäume. Wir haben auch nur bisher 6 Versuchsflächen in NRW, die wir behandeln. Mehr schaffen wir zu zweit tatsächlich auch nicht. Aber das ändert sich dann hoffentlich im nächsten Jahr. Dann wird es vielleicht etwas größer.
Können Sie schon sagen, ob das was bringt? Oder müssen Sie wirklich erst abwarten, bis die Falter dann schlüpfen und dann eben erkennen, so, oh, wo ist das Weibchen? Ich finde irgendwie nichts.
Letztendlich, ob die Methode wirklich funktioniert, können wir erst im nächsten Jahr sagen, wenn sich die neuen Nester gebildet haben. Was wir jetzt derzeit schon machen, ist so ein Falter-Monitoring, also mit einem anderen Lockstoff, der wirklich sehr attraktiv für die Männchen ist. Und damit machen wir schon, da fangen wir die Männchen in Fallen auf und zählen danach, wie viele Männchen wir pro Woche eben an den Versuchsflächen fangen, die wir mit Pheromonen beschossen haben und an anderen Flächen, die wir nicht beschossen haben. Und dann schauen wir, ob wir an den Flächen, wo wir geschossen haben, wenn wir da keine Männchen oder nur noch ganz wenige Männchen fangen, dann wissen wir, dass diese Männchen wahrscheinlich diesen Lockstoff eben auch gar nicht mehr wahrnehmen können, weil sie verwirrt sind.
Jetzt müssen Sie ja im Prinzip auch noch abwarten, wie erfolgreich das dann am Ende ist. Sie hoffen darauf, dass es funktioniert, aber gehen wir mal davon aus, das ist ein erfolgreiches Projekt. Könnte das dann auch ein Vorbild sein für andere Bundesländer, weil das ist ja deutschlandweit ein Problem?
Auf jeden Fall. Wir sind auch schon im Gespräch mit den anderen Bundesländern und wollen im nächsten Jahr ein bundesweites Projekt starten und das dann auch im größeren Maßstab anwenden. Sprich auch in den Wäldern, die von dem Eichenprozessionsspinner betroffen sind. Davon haben wir hier in NRW bisher noch sehr wenige oder bis gar keine. Und deshalb brauchen wir auch die anderen Bundesländer, um genau das auszuprobieren, um zu gucken, ob diese Methode auch wirklich überall funktioniert oder ob wir das nur im Stadtgrün oder Eichenallee anwenden können.
Mit dem Paintballgewehr gegen den Eichenprozessionsspinner, zumindest gerade an einigen Stellen in Nordrhein-Westfalen. Warum das Ganze passiert und wie es passiert, das hat uns hier in Deutschlandfunk Nova Ole Theisinger erklärt. Der ist der Projektleiter.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.